jetzt einen Text von Petra Rogge verlesen. Der ist allerdings nicht der Vortragstext, sondern ein anderer Text, den Petra Rogge gerade geschrieben hat und uns am 27. Juli zugeschickt hat. Der ist auch viel länger und ich werde den ersten Teil davon vorlesen. Denn, wie gesagt, der Vortrag, so wie er heute geplant war, kommt nicht zum Zuge, aber wir haben diesen anderen Text. Und ich bin auch sehr glücklich über diesen Text. Der geht eben noch viel direkter über das Thema Gemeinsinn und nicht über das Thema Takt. Und ich habe mir den Teil des längeren Textes ausgesucht, der etwas mit Sport zu tun hat. Und damit haben wir auch die Chance, gleich einen Einblick in die Diskussionen um das Thema Gemeinsinn im Sport zu erhalten. Und das ist nämlich genau das Thema, was für uns einschlägig ist, weil das nämlich das Projekt ist, was Petra Rogge im Rahmen unseres Gesamtprojekts bearbeitet, zum Beispiel mit Tobias Ahrens und auch mit David Jeitner, der heute auch dabei ist. Also, es geht um Gemeinsinn und der Untertitel ist für eine neue Ethik des Miteinanders. Wir wissen viel und vermögen wenig. Zweite Überschrift lautet, was uns gut tut und der Welt nicht schadet. Da steht diese Frage auf dem Buchdeckel. Und zwar die Frage lautet, wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? Das ist raffiniert gemacht, denn noch bevor der Autor John Green seine sehr persönlichen Antworten vorstellt, hat die Leserin die Frage schon an sich genommen und lässt sie während der Lektüre, aber ebenso der ebenso ungewöhnlich wie feinsinnig komponierten Geschichten, auch nicht wieder los. Es sind Antworten, die sich der auffälligen Gleichzeitigkeit von Vernichtung und Verletzlichkeit, Macht und Ohnmacht, übermäßigem Wissen und geringfügigem Vermögen im Denken und Tun der Menschen stellen. Wäre da nicht diese augenzwinkernde Fünf-Sterne-Skala, so blieben die einzelnen Geschichten ohne Wertung. So, vielleicht muss ich da erläutern kurz noch hinzufügen, um was für ein Buch es sich da handelt, damit man das besser versteht. Es geht hier um den Autor John Green, der ist ein Jugendbuchautor aus den USA, ein Bestseller-Autor, der jetzt ein Buch geschrieben hat, das sich eigentlich an alle richtet. Und er benutzt dafür die Internetsprache, eine ganz bestimmte Internetsprache, die natürlich auch vor allem junge Menschen niedrigschwellig anspricht. Und das ist die Sprache der Online-Bewertungen. Also Sie kennen das von Booking.com, da kann man immer Sterne vergeben von 1 bis 5 und schreibt so seine Kurzkommentare rein. Und im Stil dieser Kurzkommentare, ganz eben niedrigschwellig, macht er nun einen Durchgang durch ganz große Weltthemen und gibt auch immer noch seine Sterne als Bewertung dazu. Man muss dazu wissen auch, dass dieser Autor selbst unter Depressionen gelitten hat und Angstzustände hatte. Das sind alles Dinge, die in sein Schreiben eingehen. Es ist also nicht der coole Observer, der hier Noten verteilt, ganz und gar nicht, sondern er findet nur eine sehr überraschende Sprache für diese sehr gewichtigen, schweren und zum Teil eben auch schmerzhaften Themen. Ich mache jetzt weiter mit dem Text von Petra Rogge. Kurz gefasst, dasjenige bekommt viele Sterne, was Menschen noch gut tut, ohne für die Welt schlecht zu sein. Das ist eine sehr schöne Formulierung, was uns gut tut und der Welt nicht schadet. Ich nehme mal an, die kommt von Petra Rogge. Wie das Lied You'll Never Walk Alone, das ist nämlich eins der Kapitel, das vom Broadway-Musical bis zur Fußballhymne auf die Kraft von Mitmenschlichkeit setzt. Ein mitreißender Trostspender in den kontaktarmen Zeiten von Covid-19. Im Vergleich erhalten Duftsticker, also dieses Lied bekommt sehr viele Sterne, dagegen Duftsticker, die die Vielfalt der Natur synthetisieren, kriegen weniger Sterne, auch wenn sie noch so schöne Kindheitserinnerungen wachrufen. Für eine mehrwöchige Labyrinthitis gibt es dann nur noch einen Stern, was immer das ist. Sie taucht nicht einmal mehr als Metapher für den Verlust des eigenen Gleichgewichts in einer ungleichgewichtigen Welt. Ich habe ja schon hingewiesen darauf, dass er selbst ein sehr labiler Autor ist. Man könnte jetzt an das aktuelle Vorkommnis aus der Welt des Fußballs anknüpfen. Da bricht der dänische Spielemacher Christian Eriksen in der EM 2021 gegen Finnland mit akutem Herzversagen auf dem Felde zusammen. Sofort bilden die Mitspieler eine sichtschützende Menschenmauer für den notärztlichen Einsatz gegen die Sensationsgier der Medien und gemeinsam skandieren die Fans beider Teams seinen Namen. Nun lobt alle Welt den Fußball als Vorbild für eine Gesellschaft, die im wahren Leben lieber gafft, persönlichkeitsverletzende Bilder vom Leid anderer verbreitet und Rettungskräfte in ihrer Arbeit behindert. Aber das wäre zu schnell gelobt, denn die vorbildliche Fußballwelt ist an einen gemeinnützigen Verband gebunden. Der entscheidet nach Kenntnis des Überlebens von Eriksen, die Spieler vor die Wahl zu stellen, entweder gleich oder am nächsten Tag weiterzuspielen. Und er entscheidet, dies als freie Entscheidung der beiden Teams zu kommunizieren. Die Spieler werten das eine wie das andere als unfair. Die Frage der Fortsetzung des Spiels ist eine brennende Frage des Umgangs mit körperlicher Versehrtheit. Ist nun der überlebte Herzstillstand die Grenze, die ein Spiel kurzzeitig unterbricht, und der nicht überlebte Herzstillstand die Grenze, die ein Bild Spiel aussetzt? Bis sich alle von dem Schock erholt haben, besonders die von Herzrhythmusstörungen belasteten Spieler? Wann ist ein Fußballer ein Fußballer? Welche Art Verwundung ist noch fußballgemäß? Und wie eigentlich misst man eine seelische Verwundung? Darauf folgt nun ein Kommentar, der abgesetzt ist von Petra Rogge. Sie schreibt: Affektive Widerfahrnisse widerfahren. Wie sie das tun, in welchem Zustand sie die Seele bringen, lässt sich weder einfordern noch trainieren, anders als moralische Einstellungen und praktische Fähigkeiten. Seelenzustände aufgrund von Empfindungen sind höchstens reflektierbar, da sie mit der gültigen Moral und entsprechend dem gesellschaftlichen Handeln verbunden sind. Wer der Seele Vorschriften macht, das heißt sie politisch, wirtschaftlich, medizinisch, pädagogisch, therapeutisch überprüfbar und führbar macht, verstößt gegen ihre Unergründlichkeit und damit gegen die Unantastbarkeit der menschlichen Würde. Jetzt weiter im Text. Richtig bleibt, dass sich in der konkreten Szene im Füreinander einstehenden, da gemeinsam an das Sportspiel gebundenen Miteinander zeigt, was den Menschen als Mitspieler ausmacht. Im Moment des Zusammenbruchs greifen die Regeln der Mitmenschlichkeit, der Empathie, der Freundlichkeit, des Schutzes und damit der fallweisen Ermöglichung von Freiheit und Würde. Das mit ihren Körpern, den versehrten, als Person sichernde Handeln der Mitspieler hat nichts anderes nötig als das Vermögen des Umgangs mit den gegebenen Regeln der Mitmenschlichkeit und absolute Präsenz. Es ist der Sieg der Selbstverborgenheit über die Schaulust, was sich aus dieser Szene vom Sport für das wahre Leben lernen lässt. Ein nächster Schritt wäre, den sich vorbildlich verhaltenden Mitspielern mehr Stimme zu geben gegen die marketingorientierte Politik der Verbände. Jetzt kommt zweitens eine andere Geschichte. Sie eröffnet ihren Text mit drei Geschichten, die zweite Geschichte also. Sie spielt irgendwo in einer kleinen bayerischen Gemeinde und geht ungefähr so. Ortswichtige, gemeinnützig engagierte Bürger und ihr Fußballverein möchten ein neues Vereinsgelände erschließen auf einer Moorwiese. Man kennt sich auch privat. Gegner sind einheimische und zugezogene Natur-, Umwelt- und Klimaschützer, geräuschempfindliche, moornahe Anwohner und Vereinsmitglieder fitnessorientierter Sportarten. Im Gespräch miteinander sind hier diejenigen, die sowieso schon miteinander im Gespräch sind oder anders, die zusammen in einer interessengemeinschaftlichen Blase leben. Und jetzt, wie geht es in der Sache weiter? Bleiben alle mit bloßem Eigensinn in der eigenen interessengemeinschaftlichen Blase? Oder wagen sie einen Schritt zur Seite aus dem eigenen Hemd heraus, von sich auf die anderen zu, Suchen Sie in der bestehenden Gemeinsamkeit nach einer weiteren Gemeinsamkeit oder in der angenommenen Verschiedenheit nach einer situativen Gemeinsamkeit? Führen Sie eigensinnige Selbstgespräche oder kommunizieren, neutralisieren, versachlichen und perspektivieren Sie gemeinsinnig, also im Sinn des erst noch zu entdeckenden, einander gemeinsamen? Bleiben Sie unter sich oder lassen Sie sich aufeinander ein und machen fallweise gemeinsame Sache? Diese Geschichte würde von John Green nur dann mehr Sterne erhalten, wenn die Bürger einander als Mitbürger wahrnehmen, um sich wechselseitig etwas Gutes zu tun, ohne dass es der Welt schlecht bekommt. Die Mitnutzung des nachbarörtlichen Sportgeländes beispielsweise müsste nicht als eingeschränktes, sondern könnte als erweitertes Miteinander gewertet werden. Solange allerdings der bloße Eigensinn, das für sich und seine Interessengemeinschaft trotzig sympathisierende Ich vorherrscht, findet und zeigt sich kein empathisierendes Wir. Eine letzte aktuelle Geschichte aus der Welt des Sports. Jetzt kommt die dritte. Das Symbol des Regenbogens steht für die Vielfalt von Lebensformen, für Frieden, Aufbruch, Toleranz und Sehnsucht nach einem weltoffenen, einander würdigenden Miteinander. Das Symbol passt gut zu jenen Prinzipien der Olympischen Charta, der OC, dem Grundgesetz des Sports, die Sporttreibende im Raum des Sports und darüber hinaus auf einen friedlichen, toleranten, teilhabenden und antidiskriminierenden Lebensstil verpflichten. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Sport in der Pflicht von Autonomie und Unparteilichkeit steht, also beispielsweise nicht als Mittel zu politischem Zweck missbraucht werden darf. Ein Sportfest ist ein Sportfest und keine Propagandaveranstaltung. Soweit, so klar. Sind Kniefälle, Black Lives Matter Shirts, in Regenbogenfarben lackierte Fingernägel oder Regenbogenfarben erleuchtete Fußballstadien, Propaganda oder Aufrufe gegen Intoleranz, Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen? Ist das eine politisch und unerlaubt, das andere apolitisch und erlaubt? Wer bestimmt hier eigentlich die Richtung? Wie jedes Gesetz, so ist auch die Charta, diese olympische, nicht in Stein gemeißelt und daher Auslegungssache, aber in der gegebenen Ausführung und gewählten Auslegung bindend. So kommt es dann auch immer wieder zu gegensinnigen Konstruktionen wie einem situativen Verbot von antidiskriminierenden Symbolen bei einem allgemeinen Verbot von Antidiskriminierung. Apolitisch ist hier jedenfalls so gut wie nicht. Gleich, welche Art Entscheid getroffen wird und ob die Charta selber oder die sie bindenden allgemeinen Menschenrechte aufgerufen werden. Damit beispielsweise das Symbol des Regenbogens für geschlechtliche Vielfalt auch dort hell leuchtet, wo Heterosexualität derart ritualisiert ist, dass sich keine Homosexualität offen zu zeigen wagt oder schlimmer und gegen das Recht auf Unversehrtheit, wo geschlechtliche Eindeutigkeit durch Zwang über regelmäßige Hormongaben hergestellt wird. Allgemeiner gesagt, wo der finanzkräftige Markt den personalen Wert bestimmt und die Haltung der Personen gleich mit oder wo Unternehmen sich der Symbole bemächtigen, um sie gerade nicht an jenen Standorten zu zeigen, wo Diskriminierung rechtmäßig an der Tagesordnung ist. Da bei aller deklarierten Autonomie der Sport zivilgesellschaftlich verankert ist, sind wie in der Zivilgesellschaft die kleinen Revolten im Rahmen der ihn bindenden Grundgesetze erlaubt und geboten. Eine sich wechselseitig Freiheit und Würde garantierende Revolte tut den Menschen gut und ist nicht schlecht für die Welt. Als Geschichte erzählt, würde sie von Green sicher mindestens 4,5 Sterne bekommen. Solche Geschichten sind Denkanstöße, die dazu aufrufen, mehr in der von uns gestalteten Welt darauf zu achten, auf was wir achten und dabei aufeinander und auf unsere Verunstaltungen zu achten. Hierfür brauchen wir eine neue Ethik des Miteinanders. Und zwar unabhängig davon, in welcher Art Krise oder Revolution wir uns gegenwärtig sehen und wie wir sie bewerten. Diese Ethik des Miteinanders ergänzt die Frage, jetzt kommt was sehr Wichtiges, die Ethik des Miteinanders ergänzt die Frage, wie wir handeln sollen, um die Frage, wie wir einander behandeln sollen. Ich wiederhole den Satz. Die Ethik des Miteinanders ergänzt die Frage, wie wir handeln sollen, um die Frage, wie wir einander behandeln sollen. In ihren Antworten ergänzt sie den Eigensinn um den Gemeinsinn, das Ich um das Du, Wir und bringt sie in Kontakt miteinander. Wir brauchen den Gemeinsinn als Sinn für das situativ zu entdeckende, nicht schon festgelegte und nur noch abzurufende Gemeinsame, da es längst nicht mehr ausreicht, zu wissen, dass wir in vielfältigen Abhängigkeiten leben. Wir müssen es auch verstehen. Haben wir verstanden, dass wir mit vielen verschiedenen anderen in einer gemeinsamen Welt leben, werden wir dieses voneinander und von der Welt abhängige Leben möglichst wenig gefährden, so wir nicht lebensmüde oder todessehnsüchtig sind. Hierfür brauchen wir eine zusammenlebende und den gemeinsam erweiterte Perspektive auf uns in der Welt. Davon soll ausgegangen werden, sowie von Würde und Freiheit als reziproken, gemeinsam zu formenden Universalien. Nächster Abschnitt heißt das fehlende Mitsein. Abhängige sind wir. Wir stehen im Alltag vor einer Vielzahl von Fragen, die wir abhängig von Zeit und Raum, auch Lust und Laune, Einsatz und Profit beantworten. Wir richten uns nach unseren Plänen, Wünschen und Ansichten, ob wir diesen oder jenen Weg gehen. Was wir dabei oft auslassen, sind die sich in der gemeinsamen Situation mit uns bewegenden Mitmenschen und die uns alle tragende Welt. So denken und handeln wir vielfach in einfacher Richtung, von uns ausgehend, auf andere schließend, unser Umfeld als Mittel zum eigenen Zweck gebrauchend und machen uns im Moment des Handelns keinen Begriff davon, dass unser Umfeld ebenso verfahren könnte. Die neue Ethik des Miteinanders braucht daher einen Raum für das Begreifen von Beziehungshaftigkeit. Hierfür bedarf es keiner neuen Begrifflichkeiten. Es reicht, die vorhandenen Begriffe beziehungshaftig zu verstehen und anzuwenden. Wer sich wechselseitig ermächtigt, hält nicht einseitig die Macht oder ist allein mächtig. Menschliche Würde zeigt sich, wer einander über konkrete Praktiken würdigt oder füreinander würdige Situationen herstellt. Hören ist noch kein Zuhören, sprechen kein Miteinandersprechen. Berühren ist etwas anderes als einander berühren. Wer sich gegenseitig braucht, missbraucht nicht. Spielen oder mitspielen, denken oder mitdenken, machen oder miteinander machen, mitmachen. Eigentlich ist es immer nur ein kleiner Denkschritt zum Mitsein, vom freiheitsliebenden Ich zum weltoffenen Wir. Dafür brauchen wir das Ich als etwas weniger positiv Unabhängiges und dagegen das Wir als etwas weniger negativ Abhängiges. Das müssen wir genau sehen, dass die Unabhängigkeit des Ich darf nicht weiterhin so hochgeschätzt werden und die Abhängigkeit von den anderen darf nicht weiterhin so negativ eingestuft werden. Das ist der Umdenkprozess in dieser Hinsicht. Dabei machen wir im Alltag laufend fraglos etwas von etwas anderem abhängig. Es hängt davon ab, antworten wir automatisch auf die Frage, ob wir gleich nach Hause kommen oder noch ins Training gehen oder ob wir das Kind selber holen oder von jemandem bringen lassen. Wir lassen es von der Vielfalt selbstgesetzter und auferlegter Umstände, die von dieser oder eben jener Gelegenheit abhängen, wie wir uns entscheiden. Aber wir sagen nicht dazu, dass unsere von etwas abhängige Entscheidung immer auch von jemandem, also voneinander, abhängt. So als würden wir durch das Sagen unsere deklarierte Unabhängigkeit verlieren. Können wir uns dagegen als immer schon von Mensch und Welt abhängige sehen und danach handeln? Kann das situative Mitsein von Kommen und Gehen, Bringen und Holen, die einsame Entschiedenheit des Ich zur gemeinsamen Entschiedenheit des Ich, Du, Wir werden lassen. Dadurch entsteht eine wechselseitige Verbundenheit, die nicht mehr von unversöhnlichen Gegensätzen getragen wird, hier das ungebundene Ich und dort das gebundene Wir. Vielmehr entsteht in jeder mitmenschlichen Situation ein Wechsel von Gebundenheit und Entbundenheit. So sind wir einander Verbundene, indem wir uns laufend aneinander binden, nicht ohne uns auch wieder voneinander zu entbinden. Von dieser Art Mitsein oder einem Leben der Menschen in wechselseitigen Abhängigkeiten und davon, was ihnen als Mitmenschen gut tut, ohne die Welt, für die Welt schlecht zu sein, davon wird er gemeinsinnig getragen. Davon wird er getragen, der zur Außenwelt hin so offen ist, wie er zur Innenwelt hin unergründlich ist. Eine Möglichkeit, ihn zu denken, besteht in der Möglichkeit von Streifzügen durch die Gespräche und Vorträge, die bereits im Projekt Gemeinsinn, was für ihn bedroht und für ihn tun können, schon gehalten wurden und die wir wiederhören können. Und Petra Rogge unternimmt nun im zweiten Teil ihres Vortrages einen Spaziergang, wie sie es nennt, durch diese Vorträge und lässt sich noch einmal auf deren Thesen ein und verbindet sie miteinander. Diese Streifzüge haben nicht den Anspruch, sagt sie, diese Vorträge selber noch einmal zusammenzufassen, sondern nur jene Anschlüsse herauszuarbeiten und miteinander ins Spiel zu bringen, die sich durch die anschließenden Diskussionen und den pluraldisziplinären Blick der Diskutierenden ergeben haben. Wir gehen nicht über zu dem Durchgang durch die Vorträge, aber wir kommen noch zu einem Schlussabschnitt und der lautet gemeinsinniger Umgang der Menschen. Untertitel, was den Gemeinsinn bedroht und was wir für ihn tun können. Den bisher gehörten Überlegungen gemeinsam ist, dass es sich bei der Frage nach dem Gemeinsinn um Fragen des Umgangs handelt. Was den Gemeinsinn bedroht, muss demnach dem Umgang schaden und was für ihn getan werden kann, dem Umgang zuträglich sein. Gemeinsinnig ist der Umgang der Menschen etwa dann, wenn er niemanden zu etwas nötigt und keinen ausgrenzt, so hat es Tilman Borsche formuliert. Also Freiheit und Würde garantiert, wofür die Menschen Umgänglichkeit fördernde Räume im öffentlichen Leben brauchen. Und das war die These von Till van Raden, in denen sie nämlich als Mitmenschen vom Wir anstatt vom Ich ausgehen und sogar das Ich über das Wir bilden können. Und das war wiederum die These von Theo Sundermeier. Es werden zunächst diese drei diskutierten Stimmen zum Gemeinsinn, sowohl eine wie eine eigene vierte Stimme, dann anschließend gehört und miteinander ins Gespräch gebracht, um weitere Antworten auf unsere Grundfrage des Projekts zu finden. Jetzt aber nochmal zu der Art von Gespräch, in das Petra Rogge dann einsteigt, in dem zweiten, jetzt nicht mehr zu verlesenden Text. Sie sagt, dieses Gespräch setzt dabei voraus, dass es zur Außenwelt hin offene, zur Innenwelt unergründlich haltende, dass der zur Außenwelt hin offene, zur Innenwelt hin unergründlich haltende Gemeinsinn nicht von einer Gemeinsamkeit ausgehen darf, die vor einem Umgang schon da ist, die also der Mensch für sich hat und irgendwie einbringt. Diese Gemeinsamkeit ist nicht die Grundlage für Gemeinsinn. Sondern es geht um eine Gemeinsamkeit, die im Umgang überhaupt erst füreinander hergestellt wird, also performativ und situativ hergestellt wird. Dafür braucht es wechselseitig Mut zur Präsenz, ein Vermögen, denn alles Performative findet ja immer nur in der Gegenwart statt, immer nur im Miteinander der Gegenwart, ein Vermögen des kreativen Umgangs, mit dem gegebenen Regelwissen, ein offenes Ohr, die Einnahme verschiedener Perspektiven, also eine gewisse Lust, sich auf das andere des anderen einzulassen und sich aufeinander einzuspielen. Ein Lieblingswort von Petra Rogge, das ja auch im Buchtitel ihres Taktbuches auftaucht, wenn es dort heißt, der aufeinander einspielende Takt. Ein solcher Gemeinsinn steht zwar unbedingt für eine Gesellschaftsordnung des Friedens, nimmt aber bei Gefahr eines scheinheiligen Friedens und damit bei Verlust von Freiheit und Würde als reziproke gemeinsam zu formende Universalien auch durchaus den Kampf auf und legt Widerspruch ein. Es gehört daher nicht zum Gemeinsinn, eine gegebene gesellschaftliche Ordnung der Ordnung halber von oben herab nach innen zusammenzuhalten und der Welt den Zusammenhalt zu zeigen, allfälligen Störungen aus dem Wege gehend oder sie auflösend. Trainer, die ihre Schützlinge mit verbandsinternem Eigensinn an deren Freiheit und Würde vorbeitrainieren, missbrauchen die unter ihrem Schutz stehenden Menschen zu Lasten von physischer und psychischer Unversehrtheit und Weltoffenheit. Die Sportwelt ist voller Missbrauchsfälle. So wie die Welt der Familien, der Schulen oder auch der Kirchen und überall, wo es nicht um das miteinander herzustellende Gemeinsame gehen, also gemeinsinnig zugehen darf. Gemeinsinnig ist, wenn sich Trainer und Trainierende in einer Trainingssituation gegenseitig für das sportliche Ziel des Sieges und der Freude an bester Leistung brauchen. Dies setzt im Sinne des Olympismus, als Lebensstil voraus, dass sie gemeinsam eine Trainingssituation herstellen, in der es vorurteilsfrei, freundschaftlich und respektvoll, gewaltfrei, solidarisch und fair zugeht, in der sie mit gutem Beispiel vorangehen und sich gesellschaftlich verantwortlich entlang universal gültiger Moralregeln verhalten. Und genauso steht es in der Olympischen Charta. Sie fasst zusammen und damit kommt der Text zum Ende. Gemeinsinn weckt und stärkt das Vermögen der Einzelnen für das Einander im Umgang. Gemeinsame. Gemeinsam ist, was einander wechselseitig zukommt und damit der im Denken und Machen konkret werdende Sinn für das Mit des auf Freiheit und Würde vereinbarten Sinns der Menschen in der Welt. Somit kommt vor der ethischen Frage, wie wir handeln sollen, die Frage, wie wir einander behandeln sollen. Als verwundbar Geborene und als kulturell geformtes fleischliches Subjekt. Das ist das Ende dieses Textabschnitts und ich danke sehr für das Interesse und das Zuhören.
Ja, vielen Dank, Aleida, für den schönen Text von Petra, den ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht kannte. Von da wunderbar, dass du den jetzt vorgetragen hast. Zumindest noch keine Zeit gehabt, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Und du hast es gesagt, der Sport hat eine große Rolle gespielt. Und das ist ganz passend. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch mitbekommen haben. Der Sport hat jetzt vergangene Woche sein bekanntes olympisches Motto höher, weiter, stärker erweitert in höher, weiter, stärker, gemeinsam und ist sogar in der Rede auch lateinisch benannt mit communis. Also es passt ganz wunderbar zu unserem Thema. Das heißt, der Sport scheint hier auch etwas aufgreifen zu wollen, was anscheinend dem Zeitgeist entspricht. Und der Sport ist nun aber, das ist ja auch in den Beispielen von Petra zum Ausdruck gekommen, in dieser Hinsicht ein ambivalentes Phänomen. Und wir haben es dann zunächst mal mit pathetischen Wörtern zu tun, mit denen sich Funktionäre schmücken. Und doch hat man gesehen, dass es möglich ist, auch nach solchen Momenten im Sport zu suchen, wo man so etwas irgendwie sehen kann. Und da würde ich dann doch nochmal irgendwie vielleicht direkt bei der ersten Geschichte von Petra anknüpfen, was sie aufgegriffen hat, nämlich die Situation um Christian Eriksen und das Verhalten der Spieler. Und da bin ich etwas zurückhaltend, ob man dieses Verhalten der Spieler als das verstehen kann, was Petra so wichtig ist im Kontext des Gemeinsinnsbegriffs, nämlich das performative Herstellen von neuen, würdigen Umgangsformen. Und ich würde da doch eine etwas, etwas vielleicht tiefer hängende Lesart in dem Beispiel vorschlagen. Das sind Teamkameraden, die sich alle kennen, die tagtäglich miteinander trainieren, zumindest dann nachher bei solchen EMs doch viel aufeinander sitzen, sich gut kennen, schon über Jahre. Und ob das nicht ein Beispiel ist für eine bloße Selbstverständlichkeit. Von daher nochmal meine Frage, wie ihr den Text von Petra versteht, ob der Gemeinsinn ja tatsächlich irgendwie dafür steht, in der Herstellung von gemeinsam für irgendwelche ja spektakulären neuen Zusammenhänge irgendwie so zu stehen, oder ob es doch eigentlich nur um ganz scheinbare Selbstverständlichkeiten geht, die für uns eigentlich, oder wenn man aus einem aus einem bestimmten Kontext beschäftigt, vielleicht in einem Milieu groß geworden sind, eigentlich völlig normal sind. Also ist der Gemeinsinn eigentlich die Herstellung von einer Normalität, wie wir sie, wie gesagt, in all diesen tollen Texten wie Verfassungen des Sportes, der Bundesrepublik, der UN und so weiter lesen können. Also ist der Gemeinsinn eine bloße Selbstverständlichkeit, oder geht es wirklich darum, wirklich Neues im engeren Sinne wirklich herzustellen? Genau, das wäre meine Frage an den Text von Petra. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das verstehen soll.
Ja, möchtest du was dazu sagen?
Ja, also ich finde es schon sehr interessant, dass Petra auf den performativen Sinn von Gemeinsinn so Wert legt. Also Gemeinsamkeit als etwas, was man herstellt und nicht etwas, von dem man ausgeht. Aber das schließt sich ja gar nicht aus. Nachdem Gemeinsamkeit erstmal hergestellt ist, wird man immer wieder davon ausgehen. Also das geht ineinander über. Und außerdem wird eine hergestellte Gemeinsamkeit natürlich immer rituell bekräftigt. Rituale haben natürlich auch etwas Performatives. Also auch das Ausgehen von Gemeinsamkeit dient der Herstellung, der Bekräftigung. Das ist ein bisschen dialektischer, glaube ich.
Das kann man vielleicht auch bei diesem Beispiel ganz schön zeigen, dass wenn der Gemeinsinn immer nur im Hier und Jetzt passiert und im Nachher dann schon wieder weg ist, dann hätte er ja nichts, woran man sich halten kann, ja, und was eine Ethik ausmacht, die in der man dann ja auch irgendwie leben muss, die als eine Art von Orientierung gilt. Aber dass ein, um auf den Fall von dem dänischen Fußballspieler Christian Eriksen nochmal zurückzukommen, da sagt Tobias jetzt, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass sie das machen. Das mag eine Selbstverständlichkeit sein, nicht für jeden. Und auf alle Fälle, wenn sie das tun, ob selbstverständlich oder nicht, war es eine richtige Handlung, eine instinktiv richtige Handlung. Sie haben nicht sich erschreckt, sind nicht auseinandergestoben, sondern hatten den Instinkt, ihm einen Schutz zu geben und ihn als Teil, das ist ja fast archaisch gedacht, als Teil der Gruppe, ihn zu stärken, ihn ihre Kollektiv sozusagen Vitalkraft, den da am Boden ohnmächtigen Liegenden zu geben und ihn damit wirklich zu schützen. Das war ein nicht eingespielter, in dem Fall gar nicht eingespielter und schon gar nicht ritualisierter Akt, sondern ein instinktiver Akt als Gruppe.
Das war beide Teams offenbar.
Beide Teams, ja.
Und die Dänen und der, ja, habe ich jetzt vergessen.
Ja, und der Gegner. Und dass so etwas passiert, ist schon ein Ausnahmefall. Ja. Und es ist interessant, dass sich in diesen Ausnahmefällen etwas zeigt, was im Sport als, ist ja klar, dass Fairness muss geübt werden, aber was eine sehr viel höhere Leistung ist, wo es um sehr viel mehr geht. Also wo es wirklich um die Person und den Zusammenhalt und auch sich selber geht und die Gruppe. Das ist ein so tief einschneidender Punkt. Und ich habe jetzt mir auch noch mal You Never Walk Alone, sie spielt ja auch darauf die Geschichte an, mit Robert Enke. Ich habe mir jetzt noch mal angeschaut, wie dieses Lied gespielt wird im Stadion, und sein Auto mit dem Sarg fährt da durchs Stadion durch Und die Menschen sind in einer Weise ergriffen. Es ist also ein Sport ist eben mehr als nur Leistung bringen, sondern es ist auch ein Ort der Vergemeinschaftung und der ganz starken Gefühle, die nicht immer nur Sieg und Niederlage bedeuten, sondern eben auch eine engste Verbundenheit mit einzelnen Menschen darstellen, auch gerade wenn sie in Depressionen kommen und nicht das Modell des Erfolges vorstellen. Ja, gerade diese große Empathie mit jemandem, der gescheitert ist und der seinen Depressionen zum Opfer gefallen ist, mit dem wird dieser enge Verbund gehalten. Und da interessiert mich jetzt in Bezug auf die gegenwärtige Olympiade außerordentlich. Ich finde es großartig, dass Petras Text und euer Projekt genau in diese Zeit hineinkommt, wo wir diese Olympiadebilder vor Augen haben. Und es ist der Fall von der Simone Biles. Die Simone Biles, diese ganz jung schon trainierte und aufgebaute Superheldin, die auch von ihrem Trainer bereits schon missbraucht wurde, von früh an. Also Sport und Missbrauch haben wir da alles zusammen. Dann der Aufbau des jungen Mädchens als eine Leistungsmaschine, die ständig Medaillen holt, die nun plötzlich zusammenbricht und zeigt, dass Sportler auch eine Seele haben und dass diese Seele vielleicht kostbarer ist als alles, was sie mit Gold aufwiegt, den Körper mit Gold oder Medaillen aufwiegt. Und dass jetzt da noch wieder ein ganz neuer Blick auf den Sport kommt und die Frage, wie kann das in einer wertschätzenden, genau wie Petra beschreibt, Atmosphäre geschehen, dieser Aufbau einer solchen Figur, die eben ihre Seele schützt und auch mit einbezieht und ihre Entscheidung, sich jetzt wirklich nur um sich selbst zu kümmern und sich ihr bisheriges Leben mit allen Medaillen, die sie hatte, doch als einen verfehlten Weg zu sehen. Das ist ja ein riesig großer Einschnitt für den Sport, der jetzt darüber nachdenken muss. Und vor allem jetzt auch noch nach USA zurückkehren und dann womöglich auch noch rassistischen Anfeindungen ausgesetzt zu sein, weil man nicht delivered hat, wie dieses schreckliche Wort inzwischen laut heißt. Also wir erleben gerade vor Augen nicht nur das uns wirklich der Zeitgeist hier einholt mit dem gemeinsinnig Werden des Sportes, sondern auch die Probleme, die plötzlich hier anfallen, sind genau die Fragen, die ihr ja in eurem Projekt behandelt. Und dafür sind wir euch wirklich dankbar, denn uns mussten ja auch erstmal die Augen geöffnet werden für die Fragen, die im Gemeinsinn des Sportes alle enthalten sind oder eben auch mit Begriffen wieder verdeckt werden.
Also vielleicht zu dem Fall von Simone Biles. Also zunächst mal ist es auch absolut ungewöhnlich, dass ein solcher Superstar zu einem solchen Schritt greift und einen Wettkampf, nicht nur einen Wettkampf abbricht, sondern eben auch so klar kommuniziert, dass sie von, ich glaube, das war die Wortwahl, von Dämonen befallen ist, also das sehr dramatisch macht. Und zugleich sieht man sie jetzt bei den Wettkämpfen, heute war der nächste Turnwettkampf, Mehrkampf der Frauen, sieht man sie auf der Tribüne sitzen und noch ihre Mitkonkurrentinnen eben anzufeuern. Ne? Sie hat sich nicht von der Olympiade verabschiedet, also sie selbst bleibt noch dabei, um die anderen zu unterstützen. Das ist ja auch schon mal überhaupt nicht selbstverständlich, dass sie das dann, also dass sie nicht sofort aus diesem Umfeld flüchtet. Und umgekehrt ist nicht so ganz klar, wie der Sport gerade darauf reagiert. Also der amerikanische Verband kommuniziert noch, dass Simone Biles momentan tagtäglich von Medizinern untersucht würde, um noch festzustellen, ob sie nicht doch nächste Woche an den Einzelwettkämpfen teilnehmen kann. Also es wird zunächst nicht mal als das behandelt, was man jetzt philosophisch irgendwie als ein Problem der Seele oder etwas beschreiben kann, sondern als ein ganz klar naturwissenschaftliches medizinisches Problem, das man irgendwie schnell mit vielleicht Medikamenten lösen kann. Und deswegen ist sie auch noch bei der Olympiade und es wird noch gehofft, dass sie da irgendwie mitmacht, weil sie eben natürlich auch die größten Medaillenchancen für die Amerikaner hat. Und von daher bin ich da etwas skeptisch, wie der Sport auf den Fall reagiert und ob das dazu führt, dass sich irgendwas in dem Spitzensport ändert. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also vielleicht zunächst mal so viel dazu, der Situation von Simone Biles. Und ansonsten, ja, ich weiß, ich habe es eben schon angesprochen, Sport greift das jetzt auf, ne, nennt sich selbst jetzt mit Kommunis das neue Motto. Aber bei all dem, was dort passiert bei der Olympiade, muss man immer sehr, sehr skeptisch sein, dass das nicht einfach nur Marketing-Tricks sind, die eben von anderen Sachen eben ablenken soll. Es hatte auch Petra auch angesprochen, dass in dem, das war, glaube ich, der nächste Fall oder mit dem Regenbogen. Da war es jetzt so, dass die Kapitänin der Hockey-Nationalmannschaft der Frauen einen Antrag vorab gestellt hat, ob es in Ordnung sei, mit der Regenbogenbinde als Zeichen, dass die Kapitänin ist, aufs Feld zu laufen. Das IOC hat dann großzügigerweise entschieden, dass es bei dieser Olympiade in Ordnung sei, behält sich aber vor, das immer wieder zu prüfen. Und Bach hat auch großzügigerweise darauf hingewiesen, dass er so etwas wie der Kniefall vor dem Wettkampf überhaupt nicht verboten sei, sondern es geht lediglich um Äußerungen und Verhaltensweisen während des Wettkampfs und bei Siegerehrungen. Und man sieht dann zugleich bei Siegerehrungen, also es ist hoch, bei Siegerehrungen jetzt momentan, dass zum Beispiel, es gab jetzt einen Aufschrei, weil einer beim Schießen hat ein Iraner gewonnen, der Mitglied der iranischen Revolutionsgarde ist und 2 Jahre in Syrien stationiert war. Und dort sehr wahrscheinlich auch an der Ermordung oder zumindest vermutet, also er wird als medizinisches Personal gelistet, scheint man sehr skeptisch zu sein, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist das etwas, wirft das kein gutes Licht, und er hat eben danach den Sieg dem religiösen Führer des Iran gewidmet auf der Siegerehrung. Und da sieht man nichts von irgendwelchen einschreitenden Maßnahmen oder Maßregelungen von Seiten des IOCs. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch nichts beim IOC mitbekommen im Hinblick auf diesen Ausfall des deutschen Radsport-Funktionärs, das hatte ich auch mitbekommen, der jetzt da diese rassistische Beleidigung bei dem Radsportwettkampf geleistet hat. Also von daher sind die Symptome sehr schwach, dass sich da bei dem Spitzensport etwas ändert, auch über den Fall von Simone Biles hinaus.
Aber eines kann man vielleicht doch sagen, es ist ein Schaufenster, das sich da öffnet und in dem diese Dinge passieren und enorm besprochen werden. Also die Medien sind voll davon, die Journalisten reden darüber. Das ist eine Debatte, die damit anfängt. Es geht nicht nur darum, ob die sofort reagieren, ob sie es alles in den Ring setzen, sondern dass sich plötzlich mal eine Debatte auftut und man darüber redet. Und der Patrick Muster ist ja schon abgefahren. Und daran sieht man auch, wie unglaublich streng Diskriminierung geahndet wird in diesem Fall, oder?
Ja, wobei man da auch sagen muss, es war die erste Reaktion, war ja auch, es gab ein Nachgespräch mit dem Chef des DOSB, mit Alfons Hörmann, und da hat er ja beglaubigt, dass das alles irgendwie halb so schlimm war, dass es nicht, und jetzt doch auch nachträglich erst wieder reagiert. Also wenig überzeugend dafür, dass es irgendwie eine Selbstverständlichkeit sei, solche diskriminierenden Handlungen sofort zu sanktionieren.
Aber es geht ja jetzt nicht darum, wie lange es braucht, bis da eine Wirkung ist. Also auf alle Fälle wird darüber geredet und es gibt eine allgemeine Erregung, die damit verbunden ist. Es ist nicht so, dass die Leute das langweilt und die das ignorieren und die sagen, wir wollen jetzt den nächsten Sportbericht hören und dieses ganze Zeug hat nichts mit Sport zu tun. So ticken die Menschen nicht mehr. Und wenn sich im Sport etwas verändert, dann ja nur, weil sich in der Gesellschaft etwas verändert. Und diese Dinge, diese Gespräche, die wir gerade verändern, natürlich kommen aus.
Leider bist du dir da so sicher. Ich erinnere an Olympia 1968, die drei Farbigen, die auf der Bühne, auf dem Podest stehen, die Black Panther Faust hochheben, umgehend von ihren Medaillen, die sie gewonnen haben, nachträglich disqualifiziert werden, die sie übrigens bis heute noch nicht zurückbekommen haben. Und da hat sich eigentlich nichts seitdem geändert. Das taucht in jedem Olympiarückblick irgendwie auf. Aber das war es auch schon mehr oder minder.
Ah, Gretane, was dazu?
Nicht dazu.
Ja, aber einfach vielen Dank an diese Erinnerung.
Darf ich nochmals auf die eingangs gestellte Frage von Tobias Sorens zurückkommen? Ich glaube, er war es. Ich glaube, die Frage war am Anfang, ist das eigentlich nicht alles selbstverständlich oder muss man das jetzt herstellen, diese neue Ethik? Und je länger ich zugehört habe zum Sportgeschehen, ist bei mir die Frage aufgetaucht, also ich gehe mal von der Prämisse aus, dass es ganz viele Gebiete gibt, wo man durch aufeinander zugehen sich einigen muss, was gilt eigentlich. Und möglichst unter Einschluss von allen, die von Würde und alles, was gesagt wurde. Aber könnte es nicht sein, dass vielleicht im Sport, von dem ich sehr wenig verstehe, aber ich habe jetzt beim Zuhören mich gefragt, könnte es nicht sein, dass im Sport eben besonders viele Defizite sind, die jetzt dieses nachträgliche Aufarbeiten oder Einbeziehen von etwas, das wir hier als Gemeinsinn bezeichnen, dass das eben zum Thema macht. Und zwar, ich versuche einige Stichworte zu geben, dieser enorme Leistungsdruck, dieser enorme The winner takes it all, diese enorme ökonomische Hypertrophie, die es da gibt, wenn ich das mal so sagen darf, ist nicht der Sport vielleicht so in vielen Hinsichten so, ich sage jetzt mal Kapitalismus, das ist aber, denke ich, nicht alles, so egoman vorgeprägt, dass hier jetzt besonders eine aufholende etwas aufgeholt werden muss. Und jetzt, wo das passiert, ist es in aller Munde. Und warum ich jetzt versucht habe, diese Gedanken zu formulieren, ist, weil ja dann die Erkenntnisse aus diesem Sportgeschehen ja dann auch wieder in einem weiteren Sinne für unsere Gruppe wichtig ist, wenn das dann wieder breiter wird und nicht nur den Sport einbezieht. Das vielleicht dann der Versuch, der hilflose Versuch, einige Fragen zu stellen.
Also der Sport hat sicherlich sehr viele Defizite und vielleicht auch mehr Defizite als andere Teilbereiche der Gesellschaft. Aber er steht natürlich auch zunächst mal deutlich stärker im Schaufenster als andere Teilbereiche. Das heißt, wir kriegen es besonders gut mit, was dort eigentlich vonstatten geht. Und wenn man über zum Beispiel Probleme des Gemeinsinns und des würdigen Umgangs miteinander redet, dann kommt eigentlich immer als erstes aus dem Sport auch das Beispiel des Dopings als Hauptproblematik, weil man dort eben zeigt, dass man den Gegner nicht als ebenbürtigen Gegner akzeptiert und ihn auf vermeintlich natürliche Art und Weise zu schlagen versucht oder akzeptiert, wenn man schlechter ist an dem Tag, sondern versucht, alles mit künstlichen Mitteln so herzustellen, dass man auf jeden Fall auch an dem entscheidenden Wettkampftag dann der Beste ist. Also da ist noch ein riesengroßes Problem, was sicherlich in dem Ausmaß, fällt mir kein vergleichbares Defizit ein in anderen Teilbereichen, wenn man über das Doping-Problem spricht. Zunächst dazu. Beim Sport, also wenn es zum Beispiel auch um den kreativen Umgang mit Regeln geht und so weiter und dass man sich verantwortlich einschaltet, da ist der Sport sicherlich ein Teilbereich, der stark hinterher ist. Also die Athleten kämpfen zum Beispiel müssen nach wie vor noch enorm um Mitspracherechte kämpfen. Es bilden sich mittlerweile Organisationen unabhängig vom organisierten Sport mit Athleten Deutschland, die versuchen eben von außerhalb unterstützend mit Mitteln des Bundes eben Entwicklungen auch auf der Verbandsebene zu kritisieren und eben bestimmte Dinge zu hinterfragen, sich einzuschalten, eben diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten einzufordern, die im Sport keine sind. Und im Sport gibt es eben die besondere Situation, dass er eben sehr stark beherrscht wird von diesen großen Institutionen wie das IOC. Und das IOC ist eben eine Institution, die nicht demokratisch funktioniert. Also dort gibt es einen Präsidenten, der letztlich über alles entscheiden kann, der auf Hinterzimmerpolitiken entscheiden kann, wo die nächsten Olympischen Spiele hin vergeben werden, nach Australien zum Beispiel. Oder er kann bestimmen, welche Athleten letztlich in bestimmte Ausschüsse kommen, nach Lust und Laune, auch wenn Athleten weniger Stimmen bekommen haben. Also da hat der Sport enorme Probleme mit demokratischen Verfahren und eben dem Zugeständnis von scheinbar selbstverständlichen Rechten, die natürlich in der sonstigen Zivilgesellschaft auch nicht selbstverständlich sind, wenn das im Einklang von Rechten für Frauen oder von People of Color und so weiter geht. Aber dort ist der Sport eben, weil er eben so undemokratisch strukturiert ist, hat er eine besondere Problematik und ist deswegen auch sehr anfällig für die von Ihnen beschriebenen Defizite.
Ich glaube, grundsätzlich muss man auch sagen, ich meine, das Problem ist, Leistungssportler, Olympioniken, wie man auch immer sie nennen will, werden halt auch als super, fast Superhelden mit fast übermenschlichen Fähigkeiten hingestellt. Und wenn dann jemand sagt, wie Simone Biles, sorry, ich habe während des Drehens nicht mehr oder während des Sprungs nämlich nicht mehr gewusst, wo ich bin und einfach aus Angst, mir die Wirbelsäule oder die Halswirbelsäule zu brechen, quasi in eine Sicherheitslandung hingelegt, zeigt ja letztendlich auch, dass auch die nur normale Menschen sind, auch wenn der Sport der Sportjournalismus, die Vermarktungsmaschinerie, was auch immer dahinter steckt, dazu tendiert, die Leute als Übermenschen hinzustellen, die übermenschliche Leistungen tagtäglich vollbringen, dass die Leute sich bis zur Selbstaufopferung quälen. Und ich meine, ich hatte eine Schulkameradin, die hat auch Kunstturnen gemacht, bis ihr irgendwann der Orthopäde gesagt hat, Mädel, wenn du irgendwann mal im Leben normal leben willst, dann hör besser jetzt auf, anstatt später. Die Leute sind danach meistens im ziemlich schnellen Fall für Sanatorium. Die können nicht mehr viel machen.
Das ist eigentlich eine vierte Geschichte zu den dreien von Petra. Und das betrifft die zwangsweise Hormonkontrolle bei Sportlerinnen, bei denen ein zu hoher Testosterongehalt festgestellt wurde. Also das finde ich ja nur wirklich einen schweren Eingriff in die Menschenwürde. Ja. Denn hier geht es ja nicht um Doping. Dieser Testosterongehalt wird ja nicht künstlich hergestellt, sondern der ist natürlich. Und wir wissen ja alle, dass die Grenzen zwischen männlich und weiblich einigermaßen fließend sind. Und dass man dann Sportlerinnen, die mehr so ins Androgyne gehen, vom Phänotyp her, dass man die misstrauisch beäugt und untersucht und gegen ihren Willen einfach einer solchen Kontrolle unterwirft und dann auch noch
Kur unterwirft.
Und einer Testosteron-Entzugskur unterwirft.
Die sie dann aber lebenslänglich krank macht.
Ja,
das ist der Effekt.
Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache.
Und
diesen Fall wollte ich nochmal erwähnen, als auch so ein Sportproblem, das so direkt an die Menschenwürde rührt.
Weil es noch nicht lange überhaupt das Phänomen des Androgynen gibt, das zugelassen ist, überhaupt wahrzunehmen.
Ja.
Also Entschuldigung, das ist
der Punkt.
Es gibt einfach immer mehr Dinge werden möglich in der Wahrnehmung und deshalb passiert jetzt das alles.
Ja. Ja.
Ist ja eigentlich gut, wenn es in anständigen Bahnen abläuft.
Ja.
Ja. Da bleibt mir eigentlich auch nur, also es ist ein wunderbares Beispiel, das ist ein absoluter Skandal, was dort rund um Caster Semenya und auch andere, Anes Negessa, passiert ist. Alles Sportlerinnen aus Afrika, die das betrifft. Und da hat sich ja auch schon die UNO eingeschaltet. Da laufen Klagen vor dem Menschengerichtshof und so weiter. Und die Sachlage ist eigentlich relativ klar, dass das eben, das ist auch auf der Ebene eben beschieden, dass das eben absolut würdeverletzend ist und nicht geht. Aber der Sport hält daran fest, dass die Athleten dann eben bei bestimmten Wettkämpfen nicht starten dürfen, wenn sie eben ihr Testosteronspiegel nicht senken können. Und es gibt eben bei Caster Semenya, das ist der populärste Fall, aber es gibt eben auch diesen Fall von Anes Negessa. Und dort ist eben auch, das ist gelaufen, dass die ohne ihr Wissen operiert worden ist und ihr dort eben was entfernt worden ist. Und das ist absoluter Wahnsinn, was dort passiert und was dort auch vertuscht wird. Und das heißt, es gibt großes Glück, dass es im Sport ein paar gute investigative Journalisten im Sportbereich gibt, die dann auch solche Geschichten versuchen aufzuklären. Also ich glaube, es gibt ganz viel, was wir gar nicht wissen.
Genau, ich wollte nur sagen, für die Anes Negessa haben unsere Töchter einen Film gemacht über die. Also die gehören genau zu diesen investigativen Sportjournalisten, denn sie haben erst einmal aus USA die Frau eingeladen, die das alles rechtlich angekurbelt hat. Und dann haben Sie in Ihrer Fußballwelt da in Berlin eine große Tagung gemacht. Also Sie machen da auch Veranstaltungen. Da ist sie aufgetreten. Und dann haben Sie eben diesen Vortrag gefilmt und dann haben Sie sie selbst interviewt. Und da erzählt sie auch nochmal ihre Geschichte. Also das ist sehr anrührend.
Ja, und vielleicht trotzdem, weil jetzt die Zeit auch schon abgelaufen ist, vielleicht nochmal um die Beispiele von Petra zurückzukommen. Diese Fälle von Eingriffe in die körperliche Versehrtheit der Sportlerin sind sicherlich, es gibt diese Extremfälle, es gibt eben diese, bei Doping ist das nicht anders, das sind auch Eingriffe in die körperliche Versehrtheit der Sportlerin. Und wenn man dort eben den skeptischen Journalisten traut, dann ist doch irgendwie der Großteil der Sportlerin davon betroffen. Aber was Petra dort eben angesprochen hat, auch eben mit, und jetzt auch der Fall von Simon Biles, Eingriffe in die seelische Versehrtheit der Sportlerin, das ist natürlich ein Aspekt, ein ganz neuer und wichtiger Aspekt, glaube ich, über den man viel sprechen kann und der eben im Sport durch die Selbstverständlichkeit von Mentaltraining, von sportpsychologischen Coaches eben so stark auch auf der irgendwie etabliert ist, dass man das noch schwieriger zu Gesicht bekommt, dass das auch ein Problem sein könnte, solche Probleme nicht zuzulassen, ne? Und irgendwie eben so etwas wie Angst und so etwas auch darzustellen. Und genau, dass man dieses seelische Problem, was Petra angesprochen hat, glaube ich, das fand ich nochmal wichtig für den gemeinen Sinn. Ja.
Ja, also wenn wir jetzt am Ende der Zeit angekommen sind, dann möchte ich dir, Tobias, erstmal noch ganz besonders danken, dass du ja das Projekt, was ihr beide zusammen macht, mit David zusammen, dass du das hier so gut vertreten hast. Und das ist wunderbar, dass Petras Text genau in diesem Moment kommt, wo wir alle besonders sensibilisiert sind für diese Themen und merken, dass das wirklich unsere Welt, unser Alltag ist und zwar die Welt wieder im Wandel, wie sie sich da befindet. Und die Frage, was wird im Sport so bleiben und was wird sich ändern, das ist eine spannende Frage, die wir mit größerer Aufmerksamkeit natürlich jetzt verfolgen werden, nachdem wir so gut von euch unterrichtet worden sind und eben auch die Konzepte dazu bekommen haben. Also ich möchte ganz herzlich auch für Petra und bei dir bedanken, dass ihr uns diesen Einblick auch verschafft und den Begriff Gemeinsinn, dass der da so prominent verankert ist, dass ist heute allen klar geworden.
Ja, und das ist wirklich also ein Ding, dass das Motto nach der langen Zeit ergänzt wird um diesen Begriff, das ist irgendwie, ja, muss man weiter darüber nachdenken, was wir damit anfangen. Ja,
dann müssen wir mal einen Knaller setzen, ja, um das deutlich zu machen. Also ganz, ganz vielen Dank und Philipp auch vielen Dank für das Organisieren. Und du hast es ja aufgenommen, sodass Petra, wenn sie denn wieder weniger Fieber haben wird, was hoffentlich bald eintritt, das kann sie dann zur Genesung sich anschauen und überlegen, ob sie mit unseren Ideen einverstanden ist. Auf alle Fälle wird sie darauf reagieren. Darauf freuen wir uns dann auch.